Wir haben jetzt gerade nach der Melodie von der Hatikva, das stand auch unten drauf, die Hatikva, das ist die israelische Nationalhymne, haben wir gesungen. Und ja, um Israel soll es auch gehen. Wir verstehen das gar nicht. Mit mal wie ein Vulkan kommt da irgendwie glühende Lava raus und viel Asche und es geht viel kaputt. Das war jetzt so am 7. Oktober morgens, da hatten irgendwelche Leute sich was ausgeheckt und dann geht da was los. Und ja, Thema Israel, das ist ja das Thema der Bibel. Das ist ja Gottes Volk. Und ja, Israel ist Gottes Volk, wir sind auch Gottes Volk, wir nennen uns Gotteskinder. Da, ja, das gehört irgendwie, das gehört zusammen. Und genau darum geht das in dem Text heute, Römer Kapitel 11. Den Römerbrief hat der Paulus geschrieben und wir wissen, Paulus war ja der Apostel der Heiden. Er hat in besonderer Weise das Evangelium zu den Heiden getragen, hat Missionsreisen gemacht, ist nicht in Israel geblieben, sondern ist rausgegangen. Das ist seine besondere Geschichte. In Israel hatte er sich selber viel verbaut durch seinen Eifer, dass er die Gemeinde Gottes verfolgen wollte. Und die Gemeinde, ich sag mal so, hat nicht so den Zugang zu Paulus gehabt und machte auch nichts, denn Gott wollte ihn gebrauchen im Römischen Reich, jedenfalls in dem Ostteil. Paulus wollte auch gerne nach Spanien, ist er nicht hingekommen, aber Paulus hat so viel gemacht für die Heiden. Und Petrus, da war er weiter in Jerusalem. Und Petrus, ihm war das Evangelium für die Israeliten anvertraut. Aber ich möchte lesen, Römer 11, zunächst ab Vers 1. Da schreibt Paulus: Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit und aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallschrick, und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ja, der Text fängt an, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Ja, das könnte man so denken, wenn von außen alle Feinde ganz heimtückischer Art und Weise nach Israel eindringen, von langer Hand vorbereitet und ja, die hatten Motorräder und Fallschirme und was weiß ich was die hatten und in die Häuser eingedrungen. ja, auch in die Kinderzimmer und war losgeschossen. Hat Gott sein Volk verstoßen? Die Raketen werden geschossen und die Systeme versagen, diese Abfangsysteme, hochkompliziert, ich weiß gar nicht, wie das so geht, hochkompliziert, sonst haben die immer gewirkt und diesmal, ja, waren die nicht angeschaltet, wie auch immer. Hat Gott sein Volk verstoßen? Hat Gott sein Volk hingegeben, wehrlos diesen Angriffen, diesen brutalen Vorgehen der Feinde Israels? Paulus sagt nein. Und wenn wir uns erinnern, dann fallen uns viele Begebenheiten ein, wo es ähnlich war. Die Nachkommenschaft Jakobs, die waren jahrzehntelang in Ägypten und sie waren Sklaven. Sie sind misshandelt worden. Sie wurden mit Peitschen angetrieben, um Arbeit zu verrichten, harte körperliche Arbeit und von morgens bis abends. Und ich glaube nicht, dass sie einen Sonntag hatten, das glaube ich nicht. Vielleicht, wenn es ein ägyptischer Feiertag war, wenn die ägyptischen Götter angebetet werden sollten, dann mussten die Israeliten, die Sklaven von der Straße verschwinden. Und dann wurde gesagt, ihr bleibt zu Hause, heute habt ihr frei, wir wollen feiern, wir wollen euch nicht sehen, euch Sklavenback. Vielleicht war es so. Aber ansonsten haben die gearbeitet, 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 geschuftet. Ja, hat Gott sein Volk vergessen? Hatte nicht Abraham und auch Jakob die schönen Verheißungen bekommen, dass sie Land erben sollten, dass sie Segen sein sollten und jetzt die Nachkommenschaft Sklaven in Ägypten? Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn das Volk Israel nicht versklavt wäre in Ägypten, dass sie nicht das Volk geworden wäre, was sie geworden sind. Sie hätten sich nicht so vermehrt. Also ich habe das mal so ein bisschen nachgerechnet. Ich glaube, jede Frau hatte 15 Kinder. Das war, die Ägypter, die waren, die hatten Angst vor den Israeliten, weil die sich so vermehrt haben. Jede Frau hatte 15 Kinder. Und mit Mal war das voll groß. Das war 75 Seelen sind nach Ägypten. Und nach der Zeit waren das 600.000 Männer zwischen 20 und 60 Jahren mehr. Stamm Levi ist ja gar nicht mitgezählt worden. Also über 600.000 Mann sind wieder ausgezogen aus Ägypten. Das hat Gott so geführt. Das hat Gott so geführt. Und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn die in Kanaan geblieben hätten. In Kanaan waren ja auch Gefahren und Versuchungen und was weiß ich, da hätten sie sich nicht so entwickeln können. Sag ich jetzt einfach mal so. In Ägypten waren die für sich und sie konnten sich entwickeln. Es sind zu einem starken Volk gewachsen, zu einem Volk, was Gott gebrauchen konnte. Manchmal ist das so. Ich kenne Leute, die erzählen aus ihrem Leben und dann denke ich auch, meine Güte, ihr habt schon Schweres durchgemacht. Aber dann denke ich auch, das Schwere, was ihr erlitten habt, hat euch geformt. Und nicht nur negativ, bei manchen ist das so, da ist das leider negativ, aber bei manchen hat es positiv geformt, weil sie eine positive Antwort hatten auf das, was ihnen passiert ist. Weil sie in dieser schweren Zeit Gottvertrauen entwickelt haben. Und darauf kommt das an. Es ist nicht schlimm, wenn wir schwere Zeiten durchmachen, wenn wir Gottvertrauen entwickeln, wenn wir uns auf unsere Hoffnung auf Gott setzen. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Das möchte Gott. Und das ist die Frucht manchmal. Also durch Druck, die Muscheln unten da im See, die haben Druck und dann entwickeln sie die Perlen. Das war in Ägypten. Ich denke da auch an Gideon. Das Volk Israel war schon im Land Kanaan, aber irgendwie sind die überfallen worden von Nachbarvölkern und die haben alles kaputt gemacht und die kleinsten Vorräte an Getreide haben sie sofort aufgespürt und mitgenommen. Und dann ist der Gideon da und der Engel erscheint ihm und Gideon sagt sofort, sag mal, was ist denn? Wir sind allein, wir sind hilflos, schutzlos. Wo sind denn die großen Taten? Wo ist der große Gott, von dem unsere Väter erzählen, der uns aus Ägypten rausgeholt hat? Hat Gott sein Volk verlassen? Oder wir lesen das bei Eli. Eli, der Priester, die Philister kamen und haben verloren. Und dann sagen die Israeliten, die Bundeslade brauchen wir im Lager. Und dann haben sie die Bundeslade hingeschickt im Lager und die haben trotzdem verloren. Hat Gott sein Volk verstoßen? Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Die Bundeslade kam wieder zurück. Oder bei Saul, auch zur Zeit Sauls, die Philister waren und die Israeliten, die hatten ja nicht mal eine Schmiede im Dorf. Nicht mal einen Schmied. Ich habe mich, gestern habe ich mich mit Schwiegermutter unterhalten, die hatten einen großen Bauernhof vom Krieg auf Rügen und dann sagte sie, in dem Haus war die Stellmacherei. Dann habe ich gefragt, hattet ihr auch einen Schmied? Ja, sagt sie, wir hatten auch einen Schmied. Auf einem Dorf, auf einem Gut war ein Schmied, aber in ganz Israel wurde kein Schmied gefunden zur Zeit Sauls, weil Schmiede Waffen machen können. Wollten die Philister nicht. Und die mussten, wenn sie das Flugschar wieder scharf machen wollten, mussten sie tagelang ins Philisterland, weil da die Schmiede waren. Hat Gott sein Volk verstoßen? Oder Rehabiam, der Salomo hatte so viele Schätze aufgehäuft und dann war Rehabiam König geworden und der hat das nicht so mit Gott gehalten. Dann kam einmal die Macht von Ägypten, das ganze Heer, und die ganzen Reichtümer Salomos waren weg. In wenigen Tagen, weg, hat Gott sein Volk verstoßen. Babylonische Gefangenschaft, jahrhundertelang ist Israel von der Bildfläche verschwunden, nur ein kleines Häuflein noch im Land. Hat Gott sein Volk verstoßen? Nein. Das ist das Schöne, wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dann hält er sie ein. Gott hält sie ein. Jede Verheißung, die Gott uns gibt, die hält Gott ein. Jede. Es fällt kein Strich, kein Jota von dem, was Gott zugesagt und verheißen hat. Nichts. Es trifft alles ein. Das ist das Schöne. Hat Gott sein Volk verstoßen? Nein. Jede Verheißung wird erfüllt. Wisst ihr, beim Auszug aus Ägypten, da steht ein kleiner Satz, also mich haut das aus den Schuhen. Da steht, Gott führte Israel aus dem Land Ägypten raus, nach 430 Jahren, auf den Tag genau, an eben diesem Tag. 430 Jahre hatte Gott sich vorgenommen und an eben diesem Tag führt Gott das Volk Israel aus Ägypten raus. Auf den Tag genau. Was ist ein Tag von 430 Tagen? Müssen wir mal überlegen. 365 mal 430. Auf den Tag genau. Auf den Tag genau. Gott hält seine Verheißungen ein. Und wenn Gott sagt, ihr sollt gesegnet sein und ein Segen sein, dann wird Gott das auch erfüllen. Wir wissen nicht immer wie. Manchmal sagt Gott, du sollst ein Segen sein für den oder die. Und es kostet uns etwas. Es kostet uns etwas. Es ist nicht einfach. Aber wir sind ein Segen. Wir sind ein Segen. Und wenn wir für andere Segen sind, dann sind auch wir gesegnet. Dann sind auch wir gesegnet. Der Segen, den wir für andere sind, kommt auf uns zurück. Der kommt auf uns zurück. Leute sagen, Gott lässt sich nicht schenken. Genau so ist das. Wenn wir für andere da sind, dann steht Gott uns auch in unseren Nöten bei. Wenn wir in Gottes Auftrag für andere da sind, steht Gott uns auch in unseren Nöten bei. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Ist einfach so. Manchmal ist es ganz, ganz knapp. Ganz knapp. Die Davidslinie bei Josaphat. Alle Kinder Josaphats wurden getötet. Und der Erstgeborene, von dem Erstgeborenen, leider ist das so, der Erstgeborene hat alle seine Kinder umgebracht, seine Geschwister umgebracht. Und der hatte einen Sohn und von allen Kindern Jorams sind alle umgekommen. Nur der Älteste hatte einen Sohn. Und alle seine Geschwister sind umgekommen. Das war dann der Josia. Alle sind umgekommen, nur einer nicht. Es war ganz knapp, aber Gott hält ein. Es ist aber so, wir fragen, hat Gott sein Volk verstoßen? Nein, hat er nicht. Aber jeder Israelit muss dazu eine Antwort finden, dass er zum Gottesvolk gehört. Da muss jeder eine Antwort finden. Jeder Israelit muss eine Antwort darauf finden. Wir haben hier gelesen, hat Gott sein Volk verstoßen? Und dann lesen wir bei Elia. Elia sagt zu Gott, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Das war so eine kritische Zeit. Ja, wie stehen die Juden den Propheten und den Altären, dem Gottesdienst gegenüber? Jeder Israelit, jeder Nachkomme Abrahams muss sich fragen, die Bibel sagt mir, ich gehöre zum Gottesvolk, ich bin ein Israelit, Israel, El, Gott, das Wort steckt da drin. Will ich das annehmen? Will ich das leben? Was mache ich mit den Propheten? Gehe ich zu den Altären hin? Lasse ich die Propheten zu mir sprechen? Oder lehne ich das alles ab? Ich bin genauso wie alle anderen. Ich will nichts Besonderes sein. Gut, steht in der Bibel. Ich bin Nachkomme Abrahams, aber lege ich keinen Wert drauf. Jeder muss sich diese Frage stellen. Und das ist immer so. Beispiel 48, Ben-Gurion soll den Staat Israel ausrufen. Da gibt es zwei Lager. Das eine Lager sagt, der Name Gottes soll nicht vorkommen. Wir haben gekämpft. Wir rufen den Staat Israel aus. Wir sind Israel. Mit Gott wollen wir nichts zu tun haben. Und die anderen sagen, wir haben für Gott gekämpft. Gott gibt uns das Land. Gott muss erwähnt werden. Was macht David Ben-Gurion? Er sagt, wir gründen den Staat Israel im festen Vertrauen auf den Fels Israels. Raffiniert, nicht? Jeder weiß, wer der Fels Israels ist. Aber den Namen Gottes hat er nicht genannt. So ist das. Das Volk Israel muss sich überlegen, jeder, was er will. Will er dem Gott dienen oder nicht? Ist ja bei uns auch so, nicht? Ist bei uns auch so. Manchmal steht auch bei uns die Frage, in manchen Lebenssituationen, wie verhalten wir uns? Verhalten wir uns nach dem Maßstab der Bibel oder wollen wir unseren eigenen Willen durchsetzen? Das ist so. Auch so bei der Kindererziehung. Jeder muss sich selbst entscheiden. Und auch da müssen die Kinder ihren Weg finden und wählen. Will ich das, was meine Eltern machen? Will ich auch Gottes Volk oder nicht? Das ist bei uns ganz genauso. Wie will ich mich entscheiden? Ich stehe jedes Mal vor der Frage bei größeren Entscheidungen, bei kleineren Entscheidungen, denke ich, machen wir das intuitiv, aber bei größeren Entscheidungen, will ich den Maßstäben der Bibel, den Maßstäben des Herrn Jesus folgen oder nicht? Steht da, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, aber manche wollen nicht zu den Altären, wollen nicht die Propheten lesen, wollen sich nicht nach den Propheten richten. Aber es gibt immer eine Auswahl der Gnade. Es gibt immer eine Auswahl der Gnade. Gott wählt sich in seiner gnädigen Haltung Menschen aus, mit denen er geht, denen er begegnet, denen er nahe ist, denen er sich offenbart, denen, die ihr Herz für ihn öffnen. Die ihr Herz für Gott öffnen, die werden ihn sehen. Ja, war in der kommunistischen Zeit, da redete ein Parteikader in der Schule und sagte, ja, wo ist denn Gott? Unsere Kosmonauten, die waren im Weltall und die haben Gott nicht gesehen. Ja, wo ist denn Gott? Dann sagt ein kleines Mädchen, wer reinen Herzens ist, der wird Gott schauen. Wer reinen Herzens ist, wird Gott schauen. Wir müssen unser Herz danach ausrichten, Gott zu sehen. Und dann schenkt Gott Gnade, eine Auswahl der Gnade. Die Auswahl der Gnade ist übrig, sie stehen zu Gott. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Ja, das ist Gnade, es sind nicht Werke. Gottes Gnade, es sind nicht Werke. Mit Werken können wir Gott nicht beeindrucken. Ist so, mit Werken können wir Gott nicht beeindrucken. Derjenige, der die kleinen Atome gemacht hat, der lässt sich durch unsere Werke nicht beeindrucken. Derjenige, der den Sternen den Platz am Himmel zugewiesen hat, den können wir nicht mit Werken oder mit Taten beeindrucken. Wirklich nicht. Das können wir nicht. Es ist eine Auswahl nach der Gnade. Und die anderen? Da steht in Vers 8, Paulus zitiert einen Propheten, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Es ist auch bei den Israeliten, manche stürzen sich in dieses und jenes. Viele Juden sind bekannt und berühmt im Rahmen der Wissenschaft, auch in den letzten Tagen wieder diskutiert. Psychologie waren ganz, ganz viele Juden. Ganz viele Juden haben da bahnbrechende Veröffentlichungen gemacht und Medizin und andere Wissenschaften. Ich habe in den 80er Jahren ein Heft gekauft, über Israel. Das ist so eine, ihr kennt die sicherlich auch, so eine Reihe über ferne Länder, Reiseberichte und ja, mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall stand in dem Heft drin, also die Umweltschützer, die sind dafür, dass nicht die ganze Wüste urbar und landwirtschaftlich nutzbar gemacht wird. Es soll noch ein bisschen Wüste bleiben. Also die Israelis, die haben das hingekriegt, die hatten ihre Techniken, Bewässerungstechnik und so weiter. Ganz viele Sachen von Juden gemacht. Ein Drittel der Ärzte in Berlin vor 1933 waren Juden. Oder Musiker, wie viele ganz berühmte Musiker kommen aus Israel, Jorah Feigmann und Yehudi Menuhin und berühmte Leute, die suchen sich was anderes. Die suchen sich irgendwas anderes. Und da stürzen sie sich mit Energie drauf, werden berühmte Leute, aber geht am Kern, geht an Gott vorbei. Und jetzt lese ich weiter Vers 11, Römer 11, Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen heil geworden. Durch den Fall Israels, dadurch, dass Israel als Staat nicht mehr existierte und die Christen insbesondere bei den Heiden missioniert haben, das Evangelium weitergesagt haben, ist das Evangelium unter den Heiden ausgebreitet worden. Paulus hat angefangen, ich staune immer wieder neu, was der alles gemacht hat, nicht? Ganz unberührte Gegenden hat er für das Evangelium gewonnen. Und er hat Leute ausgebildet, die dann noch weitergezogen sind. Und die waren so begeistert von dem, was Paulus gesagt hat und haben dann in den nächsten Städten Gemeinden gegründet. Sagenhaft. Also Israels Fall ist, hilft den Nationen, zu Gott zu kommen. Und ja, das ist irgendwie göttliche Logik. Das ist göttliche Logik. Gott will retten. Gott will unbedingt retten. Gott will Menschen retten. Deshalb ist er so erfinderisch. Und deshalb, wenn die einen nicht wollen, geht er sofort zu den anderen. Wenn die Eingeladenen nicht wollen, dann schickt er die Boten an die Hecken und Zäune. Der Saal muss voll werden. Und wenn Israel das nicht so sieht, gut, dann sind die Heiden, dann wird den Heiden das Heil gebracht. Der Saal muss voll werden. So ist das. Und Israels Fall ist nicht Versagen Gottes, sondern Gott setzt einen anderen Plan um. Gott hält an Israel fest, aber hat noch ganz andere Pläne. Gott kann noch ganz anders wirken und das macht er. Israels Fall, die Tatsache, dass Israel als Staat nicht mehr besteht, ist für den Heiden zum Heil. Und ich hatte vorhin schon gesagt, Paulus war für die Heiden und Petrus für die Juden. Und als Paulus das eine Mal zurückkommt nach der dritten Missionsreise, da sagt Petrus, guck mal, du hast so viel gemacht in Kleinasien und in Griechenland und in Mazedonien, aber hier sind auch ganz viele Eiferer für Gott. Und danach ist das so, die Eiferer im Land Israel fallen weg, weil der Staat nicht mehr besteht. Aber es geht weiter, es geht weiter und das Evangelium ist gekommen bis hierher, bis nach Deutschland, bis nach Mecklenburg, bis nach Bützow. Das ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt redet Paulus weiter. Er sagt, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Paulus sagt zum einen, Israel besteht nicht mehr als Staat, aber das ist uns zum Guten ausgeschlagen. Und jetzt sagt er noch etwas anderes. Wenn Israel wieder zusammenkommt und wenn Israel leben kann, dann ist es etwas ganz Tolles. Das ist wie Leben aus den Toten. Gott hat einmal zugesagt und verheißen, dass durch Israel die Welt gesegnet wird. Und das wird noch kommen, wenn Israel als Volk Gott dient und ihm nachfolgt, dann wird die ganze Welt gesegnet werden. Da warten wir drauf. Wir wissen nicht genau, wie das ist. Die Bibel sagt uns so ein paar Sachen, aber es wird noch kommen. Es wird noch kommen. Genau. Und jetzt lesen wir von dem Baum und dem Einpfropfen, dieses gärtnerische Thema. Es ist so, Paulus vergleicht das Wirken Gottes mit einem Baum. Der hat Wurzeln nach unten und einen Stamm. Und das Wirken Gottes wird zuerst an Israel erkannt. Aber im, ich weiß gar nicht, Jahre 70 nach unserer Zeitrechnung, da wurde die Israel-Stämme abgesägt. Man konnte Gottes Wirken in Israel nicht mehr sehen, weil Israel verstreut war in alle Winde. Und dann wurde auf diesen Baum etwas eingepfropft, nämlich die Christen, die Heiden, die durch das Evangelium des Paulus zu Gott gefunden haben und eine lebendige Beziehung zu Gott eingegangen sind. Lebendige Beziehung zu Gott eingehen heißt, ihm die ganze Schuld und Sünde hinlegen, ihn um Vergebung bitten aufgrund der Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz stellvertretend gestorben ist. Und dadurch haben wir neues Leben. Gott schenkt dadurch neues Leben, Leben aus Gott, Gotteskindschaft. Das beschreibt Paulus auch im Römerbrief, Kapitel 6 und 7, Neuheit des Lebens. Und diese Neuheit des Lebens ist damit verbunden, dass wir quasi eingepfropft werden in den Stamm Gottes, in das Wirken Gottes werden wir eingebunden. Wir haben da einen Platz, wir sind eingepfropft, wir kriegen den Saft aus der Wurzel. Der göttliche Kraft können wir uns nutzbar machen. Das beschreibt der Paulus hier, Israels Zweige sind abgesägt, weggetan und an deren Stelle sind Christen eingepfropft und können die Kraft Gottes erfahren. Die Wurzel liefert den guten Pflanzensaft, der alles enthält, was wir brauchen und kommt in die Zweige und diese schlagen aus, werden grün und bringen Früchte. Das ist so ganz, ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich alle was vom Pfropfen, nicht? Ihr seid alle Gärtner. Wir haben immer zugeguckt bei dem Vater, hat dann abgesägt und dann hatte er die Edelreiser ganz genau geschnitten, schräg, wurden reingesteckt, umbunden, dann mit Baumwachs die Wunde verschlossen und das wuchs. Genauso ist das mit uns. Wir haben Teil an dem Wirken Gottes, wir sind damit eingebunden. Israel wie Christen, wir sind beide auf diesem göttlichen Wurzelstamm. Und auch das ist, von daher sind wir sitzen in einem Boot. Wir sind Gottes Kinder, das ist Gottes Volk, wir gehören irgendwo zusammen. Und auch das ist charakteristisch in der Geschichte. Diejenigen, die Israeliten nach dem Leben trachten, die sind auch gegen die Christen eingestellt. In der Regel ist das so, nicht? In der Regel ist das so. Das war im Dritten Reich so. Das ist so im Islam, ist das auch, alle Andersgläubigen weg. Christenverfolgung ist in muslimischen Ländern und die richten sich auch gegen, stellen sich auch gegen Israel. Das ist so. Wir gehören zu Gott und alles, was zu Gott gehört, das ist in Feindschaft mit der Welt. Aber wir dürfen immer wieder daran festhalten, Gottes Verheißungen treffen ein. Und die schönste Verheißung, die wir haben, die wir als Christen haben, die steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel im Vers 2. Da sagt der Herr Jesus, er verabschiedet sich quasi von den Jüngern und er sagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, eine Wohnung im Himmel, eine Wohnung im Haus meines Vaters. Eine wunderbare Verheißung und sie trifft ein. Genau wie die Verheißung über Israel. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, sein Volk Israel, auch wenn das von allen Seiten angefeindet wird. Gott hat uns auch feste Zusagen gegeben. Gott steht auch zu uns, eine Wohnung im Haus des Vaters im Himmel. Darauf gehen wir zu.